Hallo, ich bin Emmy und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babbeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute möchte ich ganz speziell die werdenden Eltern begrüßen, die vielleicht das erste Mal in unseren wunderbaren Podcast reinhören. Denn heute geht es um die besten Hebammen-Tipps in der Schwangerschaft, denn wir alle kennen es. Man bekommt gut gemeinte Ratschläge, Hinweise und Tipps und wir googeln manchmal, bis die Finger wund sind und unser Gehirn völlig overloaded ist. Doch was solltet ihr tatsächlich zur Schwangerschaft wissen und was ist wirklich wichtig? Darüber spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe und in knapp 30 Minuten habt ihr alle wichtigen Infos. Und nun viel Spaß beim Zuhören. An dieser Stelle möchte ich mich beim Sponsor der heutigen Folge bedanken, nämlich Vita34. Das ist der Anbieter für Nabelschnurbluteinlagerungen und der sorgt dafür, dass das Blut aus der Nabelschnur bei der Geburt gewonnen und über Jahrzehnte tiefgekühlt bei minus 180 Grad Celsius eingelagert wird. Die flexiblen Stammzellen aus dem Nabelschnurblut können dann möglicherweise zur Therapie schwerer Krankheiten zum Einsatz kommen. Mit der Einlagerung des Nabelschnurblutes deines Kindes schaffst du eine Vorsorgemöglichkeit, die für die Gesundheit deines Kindes in Zukunft wichtig sein könnte. Stell es dir vor wie eine Versicherung. Man hofft, sie nie in Anspruch nehmen zu müssen. Wenn es aber soweit ist, ist man froh, sie zu haben. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann hör doch mal in unsere Podcast-Folge Nummer 230 rein. Da spreche ich mit der Gynäkologin Dr. Johanna Heinrich nämlich genau über dieses Thema. Auf www.vita34.de findest du außerdem weitere Infos und auch den Klinikfinder, mit dem du herausfinden kannst, ob auch deine Wunschklinik eine Entnahme anbietet. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, liebe Emily.
Hallo, Emmy.
Schön, dass du heute da bist. Wir wollen uns heute mal über die wichtigsten Hebammen-Tipps in der Schwangerschaft unterhalten, um natürlich gut durch diese spannende Zeit zu kommen. Und da habe ich dich heute wieder in mein Studio eingeladen, denn du bist ja quasi genau dort vor Ort, nämlich bei den Schwangeren und kannst vielleicht auch die eine oder andere Geschichte noch aus dem Nähkästchen plaudern. Und wir wollen mal gucken, dass wir euch heute Tipps an die Hand geben, wie ihr euch die Zeit der Schwangerschaft so gut wie möglich gestalten könnt. Und da würde ich sagen, steigen wir gleich mal direkt ins Thema ein. Ich würde dich als erstes mal fragen, was ist denn so dein erster Tipp für die Schwangerschaft?
Also gerade zu Beginn, wenn ich meine Schwangeren auch kennenlerne, merke ich immer, dass ich erstmal ein Gefühl kriegen muss, wie ist die Frau so von Grund auf aufgestellt, ne? Und dann ist natürlich so ein Kernthema, was sie auch als erstes noch so bei der Frauenärztin besprechen, das Thema Ernährung. Wie ist die Frau aufgestellt? Wie gut kennt sie sich selber aus? Dass sie Bescheid weiß über die ganzen Empfehlungen, auf die sie verzichten sollte in der Schwangerschaft. Und das fängt natürlich früh an. Und dann ist natürlich auch immer wichtig das Thema zum koffeinhaltige Getränke, Rohmilch, Käse, keinen rohen Fisch und so. Und das machen wir eigentlich auch immer recht am Anfang, dass ich die Frauen frage, wie gut ihr fühlt ihr euch schon informiert? Habt ihr dazu nochmal Fragen? Manchmal habe ich auch welche, die fahren noch in Urlaub und sind sich dann unsicher, darf ich dann da im Urlaub das und das essen? Das essen wir sonst immer so total gern, aber jetzt haben wir ja gelesen. Genau, und um das einfach so ein bisschen aufzudröseln und dass man sich da nicht total unsicher ist, weil man ja gerade so im ersten Trimester sehr unsicher, meistens mit vielen Veränderungen, die da stattfinden im Körper, zu tun hat, dass man einfach so einen gewissen Fahrplan hat. Und dann natürlich auch im Verlauf der Schwangerschaft ist ja immer so ein Irrglaube, dass man für zwei essen soll, sondern eigentlich meistens einen erhöhten Nährstoffbedarf hat, aber von den Kalorien her nicht mehr essen sollte, sondern erst zum Ende, also ins dritte Trimester hinein, dass man dann natürlich ein bisschen höheren Bedarf hat, so um die 500 Kilokalorien und dann wird das natürlich in der Stillzeit auch nochmal mehr, aber dass man sich so ein bisschen moderat durch die Schwangerschaft, was das Thema Ernährung und auch das Thema Trinken angeht, also dass der Körper einfach so viele Veränderungen durchmacht, dass man auch sehr, sehr viel Wasser braucht und dass das einfach wichtig ist, wenn man sich selber immer mal erwischt am Ende des Tages, wie viel habe ich denn eigentlich jetzt wirklich getrunken? Und sonst ist es auch immer wieder die gleiche Empfehlung, 2 Liter zu schaffen mindestens. Dann müsste ich selbst gestehen, dass ich das auch sehr schwer schaffe, außer ich habe ständig eine Flasche direkt vor meinen Augen oder man hat eine spannende App, die einen daran erinnert, jetzt müsstest du mal wieder trinken, so, ne? Also genau, das ist eigentlich so mit der erste Punkt, den ich mit den meisten immer so ein bisschen auseinandernehme.
Und ich wäre damals, glaube ich, froh gewesen, in meiner ersten Schwangerschaft hätte ich dich als Hebamme gehabt. Ich hatte zwar eine Hebamme, aber erst viel, viel später, erst so zum Ende der Schwangerschaft. Und ich muss wirklich gestehen, ich bin all meinen Gelüsten nachgegangen. Und in der ersten Schwangerschaft, da war ich ja mit meiner Tochter schwanger. Ich hatte nur Lust auf Süßes. Mhm. Ja, ich habe permanent nur Süßes gegessen und ich bin ja sowieso so eine kleine Süßmaus und kann viel Kuchen in mich hineinschaufeln. Und ich habe wirklich wahnsinnig viel Süßes gegessen. Ich muss aber auch sagen, toi, 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 ich hatte wirklich auch Glück mit der Schwangerschaftsdiabetes. Das darf man nicht außer Acht lassen. Mhm. Ist eigentlich nicht so gut.
Aber man darf sich auch mal was gönnen. Das heißt ja nicht, dass man jetzt hier eine Diät in der Schwangerschaft starten sollte. Also das auf keinen Fall, sondern diese Regeln, die goldenen Regeln zur Ernährung, quasi auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ne, viel Gemüse. Wenn man zum Beispiel viel Lust hat auf Süßes, dann ne, das versuchen irgendwie alternativ mit Obst, Naturjoghurt irgendwie zu kompensieren, sich mal natürlich auch mal Schokolade oder was Süßes zu gönnen. Aber im Grunde will uns eigentlich unser Körper was sagen, dass irgendwas im Ungleichgewicht ist, also dass uns irgendwas an Nährstoffen fehlt. Ich sehe das immer gerade, wenn man in der Stillzeit totalen Hyper auf Schokolade hat, dann ist es zum Beispiel meistens ein Zeichen, dass man vielleicht Magnesiummangel hat. Also dass der Körper uns eigentlich immer so ein bisschen zeigen will, was du gerade brauchst, was dein Baby auch gerade braucht. Und wenn ich sonst eigentlich immer total gern salzig gegessen habe vor der Schwangerschaft, dass ich auf einmal genau das Gegenteil oder einfach so gewisse Gelüste habe oder auch Vegetarier, die dann sagen, also ich kann gerade gar nicht anders als irgendwie Hähnchen oder was zu essen, würde ich sonst absolutes No-Go für mich, aber mein Körper zeigt jetzt mir gerade was anderes und dass man darauf natürlich auch hören soll.
Und es ist eigentlich total wichtig, auch auf seinen Körper zu hören. Ich wollte nämlich noch sagen, in der ersten Schwangerschaft war es süß. In der zweiten Schwangerschaft hatte ich so richtig, aber so einen richtigen Heißhunger und so einen Hieper auf Vollkornbrot mit Kräuterquark und dann oben so als Topping Gurke drauf. Ja. Und in der dritten Schwangerschaft waren es tatsächlich so gegen Ende der Schwangerschaft frische Ananas. Also auch nicht aus der Dose oder so, sondern es musste dann so frische sein. Sehr die gab es dann morgens zum Frühstück. Wahrscheinlich mega gesund und auch total gut. Bei mir kam dann natürlich so ein bisschen mein Umweltgewissen hinzu. Wo kommen die denn jetzt her? Aber mein Körper hat mir in dem Moment irgendein Signal gegeben. Mhm. Und was ich auch noch gelesen hatte, zum Ende der Schwangerschaft oder so, ich glaube ab der 28. Woche, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist ein erhöhter Eisenbedarf, um Hämoglobin natürlich im Körper dann aufzubauen. Und da hatte ich gelesen, dass man auch viel Gemüse aus der Erde essen sollte, also Karotten oder rote Beete.
Mhm. Ja, ist gut.
Ne? Das ist ganz gut, wenn man da nochmal drauf zurückgreift.
Ja, auch gerade so mit Hummus oder wenn man sich so ein Chili con Carne, also so mit Bohnen, also dass man da einfach mal schaut, gewisse eisenreiche Gerichte, immer in Kombination zum Beispiel dann mit Vitamin C, um das besser aufnehmen zu können. Und man muss immer gucken, wenn man in der Schwangerschaft wegen stärkerem Ziehen, weil die Gebärmutter wächst oder man Muskelkrämpfe hat, Magnesium nimmt, dass man das separat voneinander nimmt, also ungefähr 2 Stunden. Man empfiehlt zum Beispiel mal, ja, eher eisenreich zum Beispiel dann am Abend und morgens zum Beispiel Magnesium oder umgekehrt. Also je nachdem, wie es gerade in den Alltag gerade ganz gut passt. Damit man im Hinblick auf die Geburt nämlich guten HB-Wert hat, der uns dann wiederum sagt, dass ihr erstmal gut mit Eisen versorgt seid. Bei Untergeburt gibt es physiologisch ja auch einen Blutverlust und dass man dann sich im Wochenbett nicht so geschwächt fühlt. Und es ist ganz normal, dass man, je nachdem mit welchem Wert man im ersten Trimester startet, dass man dann im zweiten Trimester weiter runtergeht mit dem HB-Wert und dann im dritten Trimester schaut, dass man einen guten Wert hat. Da schaut auch die Hebamme und die Frauenärztin immer nochmal drauf.
Ja, das ist ganz wichtig, dass wir da einfach immer noch mal ein bisschen gucken, wie steht unser Körper jetzt und wo sind wir, was brauchen wir, welchen Bedarf haben wir jetzt gerade. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in der dritten Schwangerschaft habe ich jetzt ganz viele Jojube-Datteln gegessen. Ist ja auch so ein kleiner Hype, der irgendwie in den letzten Jahren so rüberschwappte. Aber ich muss sagen, die haben mir in der Schwangerschaft richtig gut geschmeckt. Da ist eine Menge Vitamin C drin, Folsäure und auch Eisen. Mhm. Jetzt nach der Schwangerschaft, was heißt jetzt nach der Schwangerschaft, das ist ja auch schon wieder 1,5 Jahre her, aber wenn ich die heute esse, schmecken mir die gar nicht mehr so. Und ich weiß, damals fand ich die mega lecker und es gibt auch ein ganz tolles Rezept für eine Hühnersuppe, wo Jujube-Datteln drin sind und es war einfach total gut. Und Datteln kann man ja sowieso auch zum Süßen nehmen, da kann man ja zum Beispiel sich auch hinterher nach der Geburt die Stillkugeln machen.
Genau.
Ne? So, jetzt hattest du gesagt, viel trinken ist wichtig, das weiß ich auch noch. Und du hast gesagt, man kann so eine tolle App sich runterladen, wo man das einstellt oder auch einfach einen Wecker, der uns da stündlich daran erinnert, dass wir ein bisschen was trinken. Das ist ganz wichtig, dass wir viel trinken, damit der Körper einfach in Bewegung bleibt, damit der Kreislauf gut funktioniert, damit wir stabil bleiben und damit es natürlich auch letztendlich unserem Baby gut geht. Und du hattest es gerade gesagt, mindestens 2 Liter, mehr wäre natürlich besser.
Ja. Genau. Und das leitet eigentlich auch schon so ein bisschen den zweiten Punkt ein, den ich auch immer wichtig finde, nämlich Bewegung in der Schwangerschaft. Weil auch oft habe ich Frauen, die super gut mit der Ernährung zurechtkommen, aber dann vielleicht trotzdem auch das Ergebnis beim Zuckertest haben, dass sie Schwangerschaftsdiabetes haben. Und es ist total hilfreich, auch sportliche Aktivität dann quasi mit seiner Ernährung zu kombinieren, um den Blutzucker zu stabilisieren. Das habe ich jetzt einfach auch öfter wieder beobachtet. Und wenn man jetzt keinen Schwangerschaftsdiabetes hat, ist das sowieso gut. Gerade wenn man ab dem 2. Trimester sich wieder fitter fühlt, etwas für seine Bänder, Muskulatur zu machen. Es wird alles weicher und auch der Beckenboden wird weicher. Und ich mag es total an den schwangerschaftsspezifischen Sportkursen, dass da auch oft der Beckenboden nochmal Thema ist, weil wir jetzt einfach über die letzten Jahre und auch durch die Studienlage mehr das Thema Beckenboden in den Fokus auch in die Schwangerschaft schon legen, damit man sich unter der Geburt erstmal auch wieder ein gutes Körpergefühl hat und auch weiß, wo ist denn mein Beckenboden, wie spanne ich dann an und ganz wichtig, wie lasse ich den eigentlich los, um das Baby rausschieben zu können. Und man hat dann einfach auch einen ganz guten Vergleich fürs Wochenbett, für die Wochenbettzeit, wenn so ihr so langsam in die Rückbildung kommt. Der fühlt sich ja dann ganz weich an. Die meisten spüren ihn in den ersten Wochen nach der Geburt noch gar nicht so richtig gut. Den dann auch wieder aufzubauen, ne? Dass es eine Muskulatur ist, die man recht gut aufbauen kann wieder. Und dass man einfach in der Schwangerschaft schon so ein bisschen den Fokus da mal gelegt hat. Es ist ein Irrglaube, dass man früher gesagt hat, bloß nicht den Beckenboden zu straff machen, weil das wäre ein zu krasser Nachteil für die Geburt. Das ist mittlerweile ein Irrglaube. Es ist eher gut, wenn der gut aufgebaut wird und der ja schwangerschaftsbedingt durch die Hormone einfach sowieso leicht geschwächt ist. Und jede Frau hat natürlich einen unterschiedlich starken oder geschwächten Beckenboden, ähnlich wie mit unserem Bindegewebe. Deswegen muss man dann immer wieder individuell schauen. Und ich habe es jetzt erst letztens in einem Kurs wieder erfahren von einer Frau, die sich sehr damit mit Beckenboden und Sport auseinandersetzt. Die hat tatsächlich in der Schwangerschaft auch nochmal ihren Beckenboden spezifisch bei einer Physiotherapeutin überprüfen lassen, auch mittels Ultraschall, wie gut sie den wirklich eigentlich anspannen kann und loslassen kann. Und das war sehr aufschlussreich für sie. Sie meinte, sie hat eher eine zu sehr Spannung, also sie kann eher weniger gut loslassen und hat sich das jetzt zum Beispiel auch als Ziel genommen, in der 2. Schwangerschaft jetzt auch gezielt nochmal dieses Loslassen nochmal mehr zu üben, ne? Weil das ist total schwierig und es gibt aber auch tolle Kurse, die man auch schon in der Schwangerschaft machen kann, so beckenbodenspezifisch.
Und das kann ich mir total gut vorstellen, dass das Loslassen wesentlich schwieriger ist als das Anspannen. Das können wir ja schon alleine, wenn wir jetzt unsere Hand nehmen und die Faust machen, dann ist das Anspannen viel schneller gemacht als das wieder Entspannen. Und das ist ganz wichtig, dass wir da einfach den Beckenboden schon in der Schwangerschaft trainieren. Ich habe zum Beispiel Hatha-Yoga gemacht, Hatha-Schwangerschafts-Yoga und habe das in der 1. und in der 3. Schwangerschaft gemacht und fand das mega gut. Hat mir auch total geholfen, weil ich weiß noch, jetzt in der letzten Schwangerschaft bin ich, glaube ich, so in der 17. Schwangerschaftswoche zum Frauenarzt gegangen und habe gesagt, ich habe das Gefühl, das Kind fällt unten raus. Und da wurde ich natürlich erstmal ein bisschen belächelt, aber ich hatte immer das Gefühl, das Kind fällt mir gleich unten raus sozusagen, das kommt gleich rausgefallen. Da haben die gesagt, nein, also es kann nicht passieren, es ist physiologisch gar nicht möglich, dass das Kind rausfällt. Wenn sie das Gefühl haben, dann gucken sie doch mal, dass sie was für den Beckenboden machen. Und das habe ich dann mit dem Schwangerschafts-Yoga gemacht und dann ging das nachher auch irgendwann. Das Gefühl war dann nach ein paar Wochen weg, aber diese, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Wochen, die ich das Gefühl hatte, die waren schon anstrengend, auch wenn du an der Straße stehst und denkst, huch, was passiert da jetzt gerade? Deswegen ist ganz wichtig, Sport zu machen. Und ich bin auch tatsächlich bis zum letzten Tag vor der Geburt Fahrrad gefahren. Da weiß ich, ist immer so ein bisschen der Zwiespalt, kann man das machen oder kann man das nicht machen? Ich glaube, das liegt immer im eigenen Ermessen und wie sicher fühle ich mich auch auf dem Fahrrad, weil grundsätzlich wird ja eher dazu geraten, weiß ich nicht, Nordic Walking zu machen oder spazieren zu gehen, um auch schwimmen, um Ausdauer auch aufzubauen, gerade für die Geburt. Und Fahrrad bin ich natürlich keine weiten Strecken mehr gefahren, aber wenn ich zur Post musste oder schnell einkaufen, dann habe ich das eher mit dem Fahrrad gemacht, weil ich weiß, dann bin ich in 5 Minuten wieder zu Hause im Zweifel. Und da muss man halt selber gucken, wie sicher fühlt man sich auch auf dem Fahrrad.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also das muss jeder, klar, die Sturzgefahr, ne, aber wenn es jetzt kein Glatteis ist und man sich dann aufs Fahrrad noch schwingt, sondern vielleicht auch eher eine aufrechte Position hat, dass es mit dem Bauch nicht unangenehm ist und dann langsam und im besten Fall vorbildlich mit dem Helm fährt, dann, ich schwimmen sind beide, aber dann kann man das ruhig machen. Es sind, glaube ich, nochmal so diese etwas intensiveren Sportarten, wo man dann nochmal schauen muss, passt das jetzt gerade zu einem oder nicht? Und immer in Rücksprache mit der Frauenarzt oder Frauenärztin. Und dann, ja.
Aber es gibt natürlich auch Sportarten, die man auf gar keinen Fall machen sollte. Gerade die hüpfenden Sportarten.
Die hüpfenden Ballsportarten, genau.
Ballsportarten, genau, Volleyball, Reiten.
Genau, das Reiten ist auch immer so ein Thema, gerade Menschen, die viel reiten und viel im Thema drin sind, sagen immer, oh, wieso muss ich denn jetzt aufhören? Aber das müssen die natürlich auch nochmal selber abwägen, was sie machen. Sie kriegen die Information und sollen ja dann informiert eine Entscheidung für sich selber treffen, einfach um die Sturzgefahr quasi zu minimieren. Ja.
Jetzt hattest du vorhin gesagt, der Körper sagt uns eigentlich, was wir brauchen.
Genau.
Wir haben ja so ein bisschen verlernt, oder was heißt wir, aber ich glaube, einige Frauen haben auch verlernt, so ein bisschen auf ihr Bauchgefühl zu hören und auf ihren Körper auch zu hören, so diese Verbindung zwischen Geist und Körper oder zwischen Geist und Seele oder Körper und Seele, wie man es auch immer bezeichnen möchte, aber ich glaube, diese Verbindung zu einem selbst geht in der heutigen Zeit manchmal einfach durch den hektischen Alltag auch verloren. Ja. Wie kommen wir denn da wieder hin? Weil ich glaube, gerade in der Schwangerschaft ist es ja auch so wichtig, in Verbindung mit sich selbst zu stehen.
Genau, das ist dieses Körpergefühl, diesen Instinkt irgendwie wieder zu lernen, zu vertrauen, auch so dieses Gefühl, geht's meinem Baby gut? Also das ist ja oft, orientieren wir uns dann immer nur und fiebern auf den Tag. Wenn wir wieder die Hebamme oder die Frauenärztin sehen, die mit dem Ultraschall schaut, dann siehst du in 30 Sekunden den Herzschlag und denkst, okay, scheint erstmal alles gut zu sein. Aber wenn dann auch so die Kindsbewegungen kommen und so dieses Spüren des Babys, ist das immer ein total schöner Beginn, einfach seinem Körper und diesem Wachstum und dieses, wie geht's meinem Kind eigentlich gerade, sich so ein bisschen mehr zuzutrauen, den Bauch anzufassen, den Bauch zu massieren, Kontakt aufzunehmen. Man kann ja auch ganz normal mit dem Kind reden. Es hört uns ja auch unsere Stimme, auch der Partner, ne, den man mit einbeziehen kann oder die Partnerin, dass man da immer mehr und mehr hinkommt. Und das ist aber eigentlich ein schöner Prozess, den ich bei vielen Schwangeren beobachte, die vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben einer Fehlgeburt vorher und dann sind sie mit ihrem Regenbogenbaby schwanger. Und da sind ganz viele Unsicherheiten natürlich gerade in den ersten Wochen. Und je mehr und mehr die Schwangerschaft voranschreitet, merkst du, dass die viel mehr Zuversicht kriegen. Die ersten Untersuchungen haben erstmal alles ergeben, dass es soweit alles gut aussieht. Und dann spüren sie das Kind und das finde ich immer einen sehr berührenden Moment, das zu merken, weil man kann natürlich viel reden von außen und sagen, sei entspannt, vertrau auf deinen Körper, aber man muss ja diesen Prozess irgendwo innerlich selbst durchmachen und es ist auch ein Prozess vom Mutterwerden, ne? Also das hört ja dann nicht auf, wenn unser Kind da ist und man kann das natürlich auch nochmal unterstützen mit mentaler Vorbereitung oder körperorientierter Geburtsvorbereitung und gleichzeitig aber auch Meditation. Und ich bin auch immer noch ein ganz großer Fan von diesen Affirmationen, dass wenn mich irgendwas innerlich total unruhig macht, dass ich das in was Positives umlenke, das mir auf dem Post-it schreibe, laut oder leise für mich immer wieder sage, mein Baby und ich, wir sind ein Team, wir schaffen das. Also, dass man dieses Nein oder dieses ich kann das nicht oder wie wird das alles, ich bin unsicher. Also dass man so unsichere Wortwahlen im Kopf einmal umkehrt, vielleicht auch in einem Termin mal mit der Hebamme zusammen, dass man mal so Ideen bekommt, wie kann ich das umformulieren. Und je öfter man das liest, auch in seinem Unterbewusstsein verankert und das gar nicht mehr so aktiv abrufen muss, sondern dann einfach viel mehr bei sich ist. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, andere äußere Meinungen, Geschichten, Geburtsgeschichten, das Googlen, ne, dass man gewisse Sachen, die einen stressen oder noch mehr wieder verunsichern, wieder einen aus diesem Gleichgewicht, das man vielleicht gerade gefunden hat, womit man sich gut fühlt, wieder so rausbringt, dass man die versucht irgendwie abzuschirmen oder abzugrenzen und zu sagen, ist lieb gemeint, dass du mir deine dass du mir gerade deine Geburtsgeschichte oder irgendwas anderes erzählen willst, aber das tut mir gerade nicht gut. Und ich glaube, jeder meint es auch eigentlich im ersten Moment nur gut, aber man ist sich seiner Wirkung immer gar nicht so bewusst. Also ich merke das auch immer in Kursen. Du kannst der Hälfte des Kurses was sagen und das kommt auf bei denen gut positiv an und die anderen triggert es aber vielleicht und fühlen sich dann aus ihrer Mitte rausgeworfen und das ist einem ja immer dann gar nicht so bewusst, außer die sagen das dann oder sagen, okay, ich muss jetzt, glaube ich, mal rausgehen, das Thema tut mir jetzt hier gerade nicht gut, zu tief in die Thematik zum Beispiel auch reinzukommen. Das ist meistens so der ausschlaggebende Punkt dann. Und dann merke ich immer, okay, das ist gut, dass du das sagst, das ist gut, dass du das merkst, schütze dich selber und natürlich auch dein Baby und dann bin ich auch immer beruhigt, weil es ist natürlich schwer, immer alle abzuholen.
Und ich wollte gerade sagen, dass die gehen, ja eigentlich ein gutes Körpergefühl haben, weil sie wissen, das wird mir jetzt hier nicht gut tun. Weil du es vorhin angesprochen hast mit den Affirmationen, da kann man ja, ist mir eingefallen, da kann man ja ganz einfach starten und sich zum Beispiel an die Haustür machen, beziehungsweise an die Wohnungstür, wo immer man auch wohnt. Heute wird ein guter Tag. Ja, ganz einfach. Und jedes Mal, wenn ich dann zur Tür rausgehe, dann weiß ich, heute wird ein guter Tag.
Heute wird ein guter Tag.
So, und ja. Umso öfter ich das lese, umso mehr verinnerlicht sich das natürlich auch, wie du das gesagt hast. Und das ist mit dem Baby natürlich genau das Gleiche. Wir beide sind ein gutes Team. Wir beide wachsen zusammen. Du und ich, wir schaffen das. Da kann man ja ganz viel machen. Und auch mit den Meditationen, du hattest es angesprochen, da gibt es immer wieder die wunderbare Möglichkeit, sich eine Meditation anzumachen und die Hände auch auf den Bauch zu legen und sich ganz deutlich mit dem Baby zu verbinden. Und egal, ob ihr jetzt 6. Woche, 12. Woche oder 18. oder welche Woche auch immer seid, das kann man schon von Anfang an machen. Genau. Und es ist einfach eine gute Möglichkeit, um sich geistig schon mal mit dem Baby zu verbinden. Und was ich gemacht habe jetzt in der letzten Schwangerschaft, war ja die Vorbereitung mit Hypnobirthing. Da hat man ja auch immer wieder die Möglichkeit, sich durch das Atmen gut auf die Geburt vorzubereiten. Ja. Und das war auch was, wenn es mir nachts nicht gut ging oder ich bin aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen, weil der Bauch dann ja irgendwann gestört hat. Dann habe ich angefangen zu atmen und habe das immer wieder geübt und konnte das nachher ziemlich gut, auch das Atmen, weil sich das einfach durch die Wiederholung so verinnerlicht hat und fand das mega gut für mich. Und was mir auch noch geholfen hat, war ein bestimmter Duft, den ich mir schon für die Geburt rausgesucht hatte. Und der hat mich quasi immer wieder geerdet. Und das war mein sogenannter Duftanker. Ich habe mir irgend so ein, ich weiß nicht, Zitrone, Orange, irgend so was Nettes, Erfrischendes ausgesucht, weil ich gedacht habe, das gibt mir so Kraft. Aber auch da ist es wieder ganz individuell, was man gerne mag. Ja, mit Lavendel kann man natürlich viel arbeiten, Sandelholz, was es da alles gibt, Rosmarin. Da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Düfte. Rose zum Beispiel auch.
Rosa, stimmt. Ich sag dann auch immer, es gibt ja immer so einen gewissen Bioläden, gibt's ja so eine Abteilung von diesen kleinen Duftgläschen und dass man sich da einfach mal durchschnuppert und schaut, was funktioniert gerade gut für meine Nase, ne? Weil das ist ja doch wirklich auch wieder individuell, wie du sagst. Und das dann auch für unter der Geburt. Ne, mit in der Kliniktasche zum Beispiel.
Ja, definitiv, fand ich total gut. Ich hatte das einmal tatsächlich zum Sprühen.
Oder zum Sprühen, genau.
Und einmal als Öl direkt auf das Handgelenk zu machen oder wo auch immer man das hinhaben möchte. Aber ich fand das total nett, dass es einfach so ich glaube, das hieß sogar gute Laune oder so, was mich ein bisschen motiviert durch die Geburt bringen sollte. Aber das habe ich einfach auch schon während der Schwangerschaft genutzt und das hat mich immer wieder ein bisschen zurückgeholt, geerdet und dann habe ich gedacht, ja, die Geburt wird gut. Ja, also es war meine Motivation sozusagen.
Ja, das ist gut.
Ich wollte noch mal zum Abschluss darauf eingehen, dass du gesagt hast, nicht googeln.
Ja. Oder nicht so viel googeln.
Ja, ich finde das einen super guten Hinweis, weil wir ja heutzutage doch tatsächlich viel in den neuen Medien stecken und einfach wahnsinnig viel Zeit damit verbringen. Also ich bin davor nicht gefeit, ne? Da ist wahrscheinlich keiner vorgefeit. Und wenn man googelt, ist man ja nach 10 Minuten todkrank. Und vielleicht.
Man kommt von 1 ins 1000. Und dann weiß man gar nicht mehr, wo ist denn jetzt vorne und hinten, ne?
Genau, also, man ist dann einfach so überlagert im Gehirn und weiß manchmal gar nicht mehr, was, womit habe ich jetzt eigentlich angefangen, weil ich schon wieder beim 5., 6. Thema bin. Vertraut, liebe Frauen, vertraut einfach auf euch und euer Körpergefühl. Das ist nochmal ganz wichtig, weil es ist ein Urinstinkt, der in uns ist und wir haben das einfach mitgegeben von Mutter Natur, Kinder zu bekommen. Und deswegen glaube ich, dass da ganz viel in uns ist und wir das vielleicht einfach nur wieder so ein bisschen rauskramen können. Und ich habe auch eine ganz wunderbare Folge zu dem Thema, wie wir wieder mehr auf unser Bauchgefühl hören, mit der tollen Psychologin Jill Beyer. Und das ist die Folge 219. Die kann ich euch an dieser Stelle nochmal wärmstens empfehlen.
Und wir haben noch die tollen Meditationen von unserer lieben Kollegin Leonie, die ja auch gerade zum Schlaf, zur SOS-Unruhe, ne, so
zur Tiefenentspannung, genau. Und auch zur Verbindung mit dem Baby, da habe ich vorhin gerade nochmal reingeguckt. Hört euch die gerne an, was ich bei den Meditationen super toll finde. Die sind relativ kurz, so zwischen 7 und 20 Minuten. Da kann man gut mal 10 Minuten die Füße hochlegen und eine Meditation machen. Das mache ich auch ab und zu zwischendurch mal, weil mich die einfach ganz schnell ganz runterholen und dann bin ich wieder mega entspannt und kann mit neuen Kräften starten. Kann man auch gut in die Mittagspause legen, wenn man 30 Minuten Mittagspause hat, dass man einfach mal 10 Minuten kurz wirklich eine Tiefenentspannung macht.
Und das funktioniert ja auch ganz gut, gerade so für abends, weil ich merke auch immer, dass die Frauen gerade bis zum Mutterschutz natürlich noch sehr im Arbeitsleben drin sind. Es geht alles so nebenbei her, der Bauch wächst, die ganzen Termine. Und das wäre noch so mein letzter Tipp eigentlich, den ich noch so mitgeben wollte. So die Stressfaktoren, arbeitsbedingt, privat, alles so ein bisschen runter zu reduzieren und sich gut aufzuteilen. Also nicht alles, ne, wir machen ja viel oft was in unserem Kopf so, was wir an unseren To-Dos haben, dass man gewisse Sachen einfach auch an den Partner oder an die Partnerin abgibt und sich da gut aufteilt, auch im Hinblick aufs Wochenbett, auf die Stillzeit und alles, was da noch kommt. Also wir sind immer sehr im Fokus auf Schwangerschaft, Geburt. Und dann hört es irgendwie auf. Wochenbett und so, Stillzeit ist immer nur ganz kurz mal angeschnitten, auch in den Kursen meistens, weil dann gar nicht mehr so viel Zeit übrig ist. Dass ich jetzt auch viele Paare mal wieder hatten, die einen Säuglingspflegekurs gemacht haben oder nochmal einen Stillvorbereitungskurs. Und ich mache das ja auch immer gern, nochmal so der letzte Termin quasi, bevor es losgeht bald, nochmal uns aufs Wochenbett zu fixieren. Genau, alles, was man so ein bisschen im Voraus schon planen kann, stresst euch auch weniger im Wochenbett, was man schon erledigen kann. Und ja, dass man einfach da gut auf sich achtet, weil gerade in der Schwangerschaft habt ihr endlich mal das Privileg, auch sehr gut auf euch zu achten und das natürlich auch nach der Schwangerschaft weiterzuführen, da sich nicht immer zu überladen. Und euer Körper wird euch auch das Signal geben, wenn es zu viel ist. Und das finde ich eigentlich immer auch mit das Beste, dass man dann merkt, okay, wartet mal, also den ganzen Arbeitsaufgaben will man gerecht werden und man hat eine Verantwortung, ne, und seinen Kollegen und allem gegenüber. Aber mir und dem Baby muss es gut gehen und da sagt meistens auch keiner was, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Man sagt, es wird gerade einfach doch zu viel, es wird einfach alles ein bisschen beschwerlicher oder ich habe zusätzlich andere typische Schwangerschaftsbeschwerden, die mich einfach so ein bisschen ausnocken, dass man dann noch wirklich sich mal ein bisschen zurücknimmt.
Und ich sage gerne zu meinen Kindern, wenn du das nicht schaffst, und du kannst es jetzt nicht machen. Und mein Kind vielleicht panisch ist, weil es muss es eigentlich nicht übermorgen in der Schule abgeben. Dann sage ich, wenn du es heute nicht schaffst, dreht sich die Welt morgen immer noch.
Ja.
Und das könnte man vielleicht auch so ein bisschen auf die Schwangeren übertragen. Und man kann auch sagen, leg den Perfektionismus einfach so ein bisschen zur Seite. Es muss hier nichts mehr perfekt sein. Ihr seid schwanger, das ist das Allerwichtigste. Ihr habt das Wichtigste, tragt ihr unter eurem Herzen. Und dem kleinen Baby und euch soll es in erster Linie gut gehen. Das ist das Allerwichtigste. Das hat die oberste Priorität in dieser Zeit. Und du hattest es gerade angesprochen. die Wochenbettzeit wird tatsächlich immer wieder ein bisschen außer Acht gelassen. Ich habe auch in meiner ersten Schwangerschaft überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, liebe Schwangere, dann kocht doch schon mal vor oder macht einen Essensplan. Das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle im Podcast besprochen. Es ist wirklich nicht verkehrt, schon mal in den letzten Schwangerschaftswochen vielleicht etwas vorzukochen, was ihr dann einfach nur aus dem Gefrierschrank holt und auftaut und euch vielleicht frischen Reis dazu macht oder Nudeln oder Kartoffeln, einfach eine Beilage dazu zaubern, dann ist dieses Thema schon mal abgehakt und man muss sich damit nicht weiter beschäftigen. Und Aufgaben abgeben ist eine super Sache, wenn ihr gute Freunde habt oder Bekannte oder die Mama oder Papa sind vor Ort, dann bezieht ihr alle mit ein und fragt, ob sie euch helfen können.
Nutzt euer Netzwerk.
Ja, nutzt euer Netzwerk. Das ist ein schöner Abschlusssatz gewesen. Dann danke ich dir auf jeden Fall für diese vielen, vielen Tipps heute für die Zeit der Schwangerschaft. Und ich wünsche oder wir wünschen euch tolle Schwangerschaft. Genießt die Zeit, verbindet euch mit eurem Baby und dann alles Gute für die Geburt.
Ja, alles Gute.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Das war der heutige Podcast zum Thema die besten Hebammen-Tipps für deine Schwangerschaft. Und wir hoffen, dass dir unsere Hebammen-Tipps wertvolle Impulse für deine Schwangerschaft gegeben haben und du dich gut vorbereitet fühlst. Und ihr ganz wunderbaren Frauen dort draußen, die jetzt alle schwanger sind, denkt immer daran, jede Schwangerschaft ist einzigartig, hört auf euer Bauchgefühl und vertraut auf euren Körper. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.